Lukas 23.
Ich lese die Verse 26 bis 31. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird: Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem dürren geschehen? Soweit das Wort Gottes.
Ja, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Mikro funktioniert. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die hier sind, alle die, die im Livestream mit uns verbunden sind, auch alle die, die das später einmal sehen werden im Internet, und auch von mir nochmal ein herzlicher Gruß an die Geschwister der Torstraße. Danke für euren Dienst. Mir fiel dabei so auf, so bestimmte Choräle und Lieder, die sind einfach unter der Christenheit weltweit bekannt, wie zu Hymnen geworden. Und das haben wir auch in Israel erlebt, als wir in Israel waren. Da wurden bei einer der möglichen Grabstätten Jesu, ich sage jetzt möglichen, und da war dann irgendwo aus England, aus den USA wohl ein Chor, die haben dann jeweils Choräle angestimmt. Ich meine, dieses altraue Kreuz war auch dabei. Und plötzlich muss man sich vorstellen, mit vielen verschiedenen Sprachen sind die Christen dort eingestiegen. Und obwohl es alles verschiedene Sprachen waren, war es ein Klang, also ich habe gedacht, so wird es wohl mal im Himmel sein, dass alle vereint aus verschiedenen Nationen, aber im Blut Christi gewaschen und die Gerechtigkeit Christi angezogen, werden sie Gott im Himmel preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es ist immer schön, wenn wir das eben auch schon hier auf der Erde ein Stück weit miteinander tun. Vielen Dank für euren Dienst. Nun, nach meinen Recherchen war der Weg vom Prätorium, also dort, wo die Gerichtsverhandlung unseres Herrn Jesus Christus vor Pilatus stattfand, bis nach Golgatha ungefähr einen knappen Kilometer. Und deswegen können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass unser Herr mit einem ca. 40 bis 45 Kilogramm schweren Querbalken auf seinen Schultern mehrere Stunden für diesen schweren und qualvollen Weg gebraucht hat. Und die Bibel verschweigt dem Leser auch nicht, dass der Herr Jesus mindestens einmal aufgrund der bis dahin bereits erfahrenen schweren körperlichen Misshandlungen, die uns Markus ja auch sehr gut dargestellt hat, dass er eben unter der schweren Last dieses Querbalkens und vor allem der Misshandlungen mindestens einmal zusammensackte, so dass die Soldaten, die alles überwachten, einen Mann namens Simon von Kyrene, von dem wir erfahren, dass er gerade vom Feld kam, dass sie diesen ergriffen und ihn zwangen, unserem Herrn das Kreuz, diesen schweren Querbalken zu tragen oder besser zu schleppen. Und wisst ihr, ihr Lieben, das kann Menschen passieren und eben auch wahrhaftigen Christen kann das passieren. Wir kommen irgendwo her oder wir sind gerade dabei und pfeifen ein fröhliches Liedchen. Und dann urplötzlich, wie aus dem Nichts, verändert sich manchmal alles. Eine sogenannte Hiobsbotschaft trifft uns vielleicht, entweder persönlich oder vielleicht auch innerhalb der Familie. Es kann auch um eine plötzliche Not und Probleme am Arbeitsplatz sein oder die dort auftreten. Oder ganz plötzlich geraten wir in eine gewaltige finanzielle Schieflage. Im schlimmsten Fall kommt vielleicht ein katastrophaler Anruf unseres Arztes oder wir erfahren, dass eines unserer Kinder oder Enkelkinder schlimmen Mist gebaut hat. Alles diese Dinge können dazu führen, dass sie ganz plötzlich eintreten, ohne dass wir damit rechnen oder uns in irgendeiner Form vorbereiten können. Und ich hoffe, wenn das einmal in unserem Leben geschieht, und wir müssen wirklich uns immer wieder ganz doll vergewissern, dass alles, was passiert, auch diese Dinge, die uns dann manchmal umhauen und die wir einfach nicht verstehen, wo wir sagen, das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, dass aber auch diese Dinge vorher an Gott vorbei mussten. Und ich wünschte mir, dass wir so wie dieser Simon von Kyrene erst einmal damit umgehen würden. Denn dieser Simon nimmt die Situation erst einmal still an und tut ohne Gegenwehr das, was von ihm verlangt wird, und kommt so unserem Herrn, wenn auch nicht freiwillig oder dass er glücklich darüber war, aber er kam unserem Herrn ein Stück weit zu Hilfe. Ich habe mich dann gefragt, als ich darüber nachdachte, wo war eigentlich der andere Simon, Simon Petrus, zu diesem Zeitpunkt? Der wollte doch eigentlich mit seinem Herrn, wenn nötig, sogar bis in den Tod gehen. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht da. Und da war für mich so ein ganz wichtiger Gedankengang, so weit kann Selbstüberschätzung gehen, wenn wir uns selbst überschätzen und denken, wie stark wir doch sind oder welchen großen Glauben wir doch haben. Aber das erweist sich manchmal leider als eine Unwahrheit. Möge der Herr uns davor bewahren und uns und unsere vermeintlichen Fähigkeiten zu überschätzen. Und wir sehen ja auch, dass er mit Simon Petrus hinterher zum Ziel kam. Das sehen wir ja, als er in Johannes 21 am See Tiberias ihm zurechthelft seelsorgerlich. Auch da fragt er ihn, ja Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und zweimal hat Petrus wieder noch etwas selbstsicher geantwortet. Und beim dritten Mal, da hat dann der Geist Gottes an Petrus gewirkt und hat ihm die Wahrheit aufgedeckt. Und dann hat er so geantwortet, wie der Herr Jesus es wollte. Nämlich dieses, Herr, ich kenne mich selber nicht, ich kann für mich nicht garantieren, aber du weißt es. Und dann hat der Herr ihm zurechtgeholfen und dann konnte er tatsächlich anfangen, unter anderem mit Petrus seine Gemeinde zu bauen. Der Herr hat schon nicht umsonst gesagt, dass wir ohne ihn, ohne seine Gnade, dass wir ohne seine Stärke ziemlich armselige Kreaturen sind. Ich bin durch den Verlauf des ganzen Geschehens in diesem biblischen Bericht sehr sicher, dass es, wie so alles andere, auch kein Zufall war. Also ich denke nicht und bin davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es hier kein Zufall war, dass Simon Petrus eben nicht vor Ort war zu diesem Zeitpunkt, sondern stattdessen ausgerechnet dieser Simon von Kyrene dazu gezwungen wurde, Christus zu begegnen und ihm sein Kreuz zu tragen. Aus dem Markus-Evangelium erfahren wir, dass die Söhne dieses Simon von Kyrene, Rufus und Alexander, zu einem späteren Zeitpunkt wohl Teil der Gemeinde wurden. Zumindest legen viele gesegnete Brüder und Bibelausleger aus Römer 16, 13 das so aus und sie haben da diesen Erkenntnisstand. Und hier möchte ich auch versuchen, aus dem Wort beziehungsweise aus unserem Text heraus wieder eine Brücke zu uns heute zu bauen. Eine Begegnung mit dem Herrn Jesus durch den Kontakt mit seinem Wort und noch etwas konkreter, die klare Verkündigung der Botschaft vom Kreuz bleibt niemals ohne Wirkung und Konsequenzen bei dem, der sie hört, der damit konfrontiert wird. Für die einen wird besonders diese konkrete Botschaft vom Kreuz zu einem ewigen Segen und für die anderen, die diese Botschaft ablehnen und vor allem bleibend ablehnen, da wird sie zu einem schrecklichen, nicht endenden Fluch. Eine erste Bibelstelle dazu aus 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Im Urtext steht, es ist ein Dynamit. Dass diese Aussage des Apostels Paulus der Tatsache, beziehungsweise wie alles in der Bibel, der göttlichen Wahrheit entspricht, finden wir kurze Zeit später im Wort Gottes, nämlich als der Herr Jesus gekreuzigt war und mit ihm zwei Schwerverbrecher auf jeder Seite ein. Beide mit ihm Gekreuzigten hören das, was der Herr Jesus noch am Kreuz spricht und sagt. Beide erleben die ganze Szene persönlich mit, wie kein anderer. Doch der eine lehnt ab, bleibt innerlich blind und gefangen, spottet bis zum Schluss. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, wer Christus und sein Opfer ablehnt, geht in die Hölle. Der andere wird durch das, was er dort am Kreuz hängend hört und sieht, und ich persönlich, und auch die Schrift lässt diesen Gedanken als logische Abfolgerung zu, dass er die Wahrheit über den Herrn Jesus nicht zum ersten Mal gehört hatte. Er wird innerlich sehend durch Gottes Güte und Gnade und bittet den Herrn in Anerkennung seiner göttlichen Autorität mit ganz wenigen Worten um die Vergebung seiner Schuld und erhält vor dem Herrn Jesus die Verheißung, noch am selben Tag mit ihm im Paradies zu sein. Und immer, wenn auch in der Bibel vom Wort Paradies die Rede ist, möchte ich betonen, es ist nicht das Paradies, was der Islam beschreibt. Und jetzt möchte ich dir persönlich einmal eine Frage stellen. Schämst du dich dafür, dass du ein Christ bist? Schämst du dich, einen Jünger Jesu zu nennen? Schämst du dich, die Botschaft vom Kreuz anderen in aller Deutlichkeit weiterzusagen? Und ich meine nicht nur da, wo du wenig Gegenwind erfahren würdest, sondern auch da, wo du vielleicht heftigen Gegenwind erhalten könntest. Nun, das eine sollst du wissen. Der Herr Jesus schämt sich deiner nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, es gibt manche Situationen, in denen ich in der Vergangenheit war, als diese Situationen vorbei waren, da musste ich ähnlich wie Petrus bitterlich über mich selber weinen, weil es tatsächlich wohl eine Tatsache war, dass ich mich für den Herrn irgendwie, für die Botschaft oder dass ich es unangebracht fand, dass ich mich irgendwo geschämt habe. Und das ist nicht gut, ihr Lieben. Der Herr Jesus schämt sich nämlich für uns nicht. Und auch der Apostel Paulus schreibt uns in Römer 1, Vers 16, dass er sich des Evangeliums nicht schämt, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für das Volk Israel, aber dann auch für die Griechen steht dort, was ja für die Heiden steht. Und wenn der Apostel das nicht schreiben würde, also wenn Gott durch seinen Geist es durch den Apostel Paulus nicht würde schreiben lassen, dann müssen wir doch sehen, dass tatsächlich Gefahr besteht, dass wir uns für Christus, zumindest an bestimmten Orten oder Plätzen oder in Gegenwart von einigen Menschen, dass wir uns schämen könnten. Aber so soll es nicht sein, ihr Lieben. Der Herr Jesus hat sich unserer nicht geschämt. Er als der Sohn Gottes, das fehlerfreie Lamm Gottes. Und deswegen sollten wir uns auch nicht, egal wo es ist oder vor wem wir stehen, uns schämen, den Herrn und die Botschaft vom Kreuz zu verkünden und uns dazu zu stellen. Vielleicht hast du es auch so ein bisschen vergessen oder es ist bei dir so ein bisschen in den Hintergrund getreten, dass der Herr Jesus, als er am Kreuz ausrief, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und weiter dann, es ist vollbracht, dass er das auch wegen dir und wegen deiner Schuld und Sünde ausgerufen und vollbracht hat. Bist du dem Herrn wirklich noch dankbar? Und zwar, ich meine jetzt nicht nur mit den Lippen. Da danken wir ja schnell und vielleicht auch oft. Nein, wirklich aus dem Herzen, aus dieser Erkenntnis heraus. Herr, ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du mich erlöst hast, dass du mir durch dieses Leiden und Sterben, natürlich auch durch die Auferstehung, dass du mir dadurch die Gerechtigkeit erworben hast, welche die einzige Gerechtigkeit ist, die vor dem Vater gilt. Wenn du ein wahrhaftig aus dem Geist Gottes heraus wiedergeborenes und durch sein Blut gereinigtes Kind Gottes bist, dann stellt sich der Herr Jesus zu dir und bekennt sich alle Zeit vor dem himmlischen Vater und den Engeln und allen unsichtbaren Mächten und Gewalten zu dir. Wir schauen uns einmal eine weitere Bibelstelle an. Matthäus 10, 32 bis 33. Jeder nun, also das sagt der Herr Jesus, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Nun, was bedeuten diese beiden Verse in der Tiefe? Ist etwa die Treue unseres Herrn und sein Bekenntnis zu uns abhängig von unserem Mut des Bekennens? Wenn das der Tatsache entspräche, dann wären wir alle ganz, ganz schlecht dran. Ich bin davon überzeugt, dass das, was uns der Herr hier in diesen beiden Versen zu verstehen gibt, ist Folgendes. Wo der Glaube nicht echt ist, das heißt, wo der Geist Gottes nicht wirklich in einem Menschen ist, ihn versiegelt hat, und wo der Mensch demzufolge auch ihm den Raum gibt zu wirken, denn wir können den Geist ja auch dämpfen, haben wir ja gehört in den letzten Wochen. Wo der Glaube nicht echt ist, wird letztlich auch der Mut zum Bekenntnis fehlen. Zumindest dann, wenn es gefährlich wird und wenn es uns wirklich etwas kosten könnte, beziehungsweise für uns echten Schaden mit sich bringen könnte. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn ich die Schrift richtig verstehe, desto mehr der antichristliche Geist in der Welt anfängt zu wirken und auch sichtbar zu werden, indem er wirkt, desto mehr wird sich, die Schrift spricht da, die Spreu vom Weizen trennen. Da wird sich zeigen, wer wirklich ein Kind Gottes ist und wer nur Mitläufer ist. Gott wird seine Tenne fegen, da bin ich sicher. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wenn unser Glaube und unser Vertrauen hingegen echt ist und wir uns wirklich auf die Gnade und Kraft unseres Herrn verlassen und wir ihn auch immer wieder darum bitten, auch schon, deswegen ist es ja so wichtig, auch den Tagesablauf mit dem Herrn zu besprechen, sonst können wir abends nur noch die Leichen im Keller zählen, dass wir ihn bitten, in Situationen, wo es auf ein wahrhaftiges Bekenntnis zu unserem Herrn ankommt, dass wir dann nicht feige zurückweichen, sondern dann wird der Herr uns auch den nötigen Mut und die Kraft schenken, ein lebendiges Zeugnis von ihm und von der Botschaft vom Kreuz abzulegen. Aber das wollen wir uns auch erbeten und sagen, Herr, ich bin schwach. Deine Stärke muss diese Schwachheit wirklich ausmerzen und mich dazu immer wieder auch bereit machen, ihr Lieben. Vielleicht gefällt es auch einigen nicht, die das jetzt hören oder später einmal sehen. Aber ich muss es noch einmal mit aller Deutlichkeit aussprechen. Wenn du dich dauerhaft, nicht, es geht nicht um ein Versagen wie bei Petrus oder um ein ab und zu um ein Versagen. Wenn du dich dauerhaft und bleibend weigerst und du dich anhaltend vor den Menschen fürchtest, die Botschaft vom Kreuz und damit verbunden ein klares Bekenntnis zu Christus und seinem vollkommenen und einzig gültigen Opfer abzulegen, dann stimmt etwas nicht mit dir, mit deiner Verbindung zu Christus. Dann stimmt etwas nicht mit deinem Glauben, mit deiner Gotteserkenntnis und folglich eben mit der Beziehung zu Gott. Und bedauerlicherweise ist es leider auch nötiger denn je, den Herrn und vor allem die Treue zu seinem Wort, nicht nur Christus als Person bekennen, sondern auch die Treue zur Schrift, und zwar zur gesamten Schrift. Nicht nur innerhalb der Welt. Nein, ihr Lieben, mittlerweile ist es auch wichtig, dieses Bekenntnis abzulegen, innerhalb der Kirche oder den beiden großen Kirchen, aber auch innerhalb überdurchschnittlich vieler freier Gemeinden, die es nämlich zugelassen haben, dass der Sauerteig von liberalem Gedankengut und unheiliger Bibelkritik sie infizieren konnte und dadurch fast gänzlich sind sie unbrauchbar geworden für den Herrn, für seinen Willen und für sein Wort. Ich habe gestern einen Bericht gesehen. Ich habe gedacht, ich drehe durch, ich wäre ohnmächtig. Eine große evangelische Kirche, eine Ortsgemeinde einer Stadt, mir ist die Stadt im Moment entfallen, und da wurde dann gesagt, dass durchschnittliche Besucher so 100, 120, 140 Personen sind. Das ist heute für eine evangelische Kirche wirklich schon großer Zulauf. Und dann haben sie gezeigt, wie sie aktuell Gottesdienste feiern, mit welcher Abwechslung. Also in den Gottesdienst, und man muss dazu sagen, so, der Herr Jesus war ja kein Goldschmied, der war Zimmermann. Und deswegen sind eher auch schlichte Räumlichkeiten, passen nach meinem Verständnis eigentlich eher zu einem Versammlungsraum, als wo man jetzt sagt, nicht kleckern, sondern klotzen. Wer auch vielleicht meint, dass diese Gemeinde hier ja nur vom Feinsten ist, das haben wir nicht gemacht. Wir haben diese Räumlichkeiten so übernommen und haben sie als Geschenk des Herrn angenommen. In dieser schönen, also gut anzusehenden Kirche wurde Zumba, ne, Zumba-Veranstaltung gemacht, um die Menschen also in die Kirche zu holen. Die haben ganz klar Pragmatismus. Was müssen wir tun, damit die Bude voll wird? Also Zumba und also andere Veranstaltungen en masse, wo ich wirklich sage, das ist nicht nur bedenklich, das zu tun, sondern die Bibel bezeichnet das als Gräuelsünden, was dort stattfand. Und das fanden sie aber noch gut und sagten, naja, die Bude ist ja voll. Und erinnert mich das so an diese christliche, an diese Karikatur, wo zwei als Geistliche zu erkennen waren und sie vor einer riesengroßen Menschenmenge innerhalb eines Versammlungsorts waren und dann sagten sie zueinander, so, jetzt haben wir die Bude ja endlich voll, aber was wollten wir ihnen eigentlich sagen? Ja? So, versteht ihr, das, die Menschen einfach nur von der Straße holen, damit es heißt, wir haben hier eine volle Bude, das ist nicht des Herrn Wille. Sondern des Herrn Wille ist, dass wir den Menschen die Botschaft vom Kreuz sagen, die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Verlorenheit, aber dass es eine Möglichkeit gibt, dieser Verlorenheit zu entgehen. Das ist die einzige Aufgabe der Gemeinde. Und nicht ein Aufenthaltsort zu sein, wo wir den Menschen einfach Vergnügen bieten. Tut mir leid, also oft ich die Bibel gelesen habe, ich habe nie irgendwo auch einen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass irgendwo es den Gedanken gibt, dass wir die Menschen vergnügen sollen oder dass wir sie unterhalten sollen. Nein, wir sollen ihnen die Botschaft sagen, die Botschaft vom Kreuz. Es geht immer um Leben und Tod in der Bibel. Es entspricht dem Willen des Herrn, dass wir die Menschen, die zur Gemeinde kommen, nicht einfach nur beschäftigen, sondern ihnen mit Ausdauer und Geduld, treu der Schrift, das ganze Evangelium predigen. Das ist so wichtig, ihr Lieben, weil wir genau durch diesen Dienst, laut Römer 11, 25, dadurch mitwirken, dass erstens die Vollzahl aus den Heiden erreicht wird und zweitens parallel dazu auch Israel aus der Verstockung kommt. Das heißt, wenn wir uns wünschen, dass der Herr Jesus bald kommt, dann sollten wir umso eifriger die klare Botschaft des Evangeliums verkünden, damit Gott durch seinen Geist, durch sein Wort an den Menschen wirkt, sie überwindet, sie zum Glauben kommen, weil es gibt eine Vollzahl der Heiden, die Gott kennt. Und sobald diese Zahl erreicht ist, kommt der Herr Jesus und kommt Israel auch zur Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Also ihr seht, wie wichtig der Verkündigungsdienst, der klare Verkündigungsdienst der Gemeinde ist. Nun, ihr Lieben, in unserem Text lesen wir auch davon, dass eine große Menge Menschen die ganze Situation, man könnte sagen, live miterlebten. Unter ihnen waren auch einige Frauen, haben wir gehört, die ihn laut beklagten und betrauerten. Es ist gut möglich, dass diese Frauen sogenannte professionelle Klageweiber gewesen waren, die unter anderem auch bei üblichen jüdischen Trauerzeremonien obligatorisch waren und wahrscheinlich auch noch schon bei anderen Hinrichtungen ihr Klagegeschrei erhoben hatten. Was nun auch immer der wahre Hintergrund dieses Klagegeschreis der Frauen war, dem Herrn, trotzdem er körperlich misshandelt, trotzdem er diesen schweren Querbalken geschleppt hat, es entging ihm nicht. Gott entgeht nämlich gar nichts. Und er hat auch dieses Klagegeschrei wahrgenommen. Er wendet sich trotz seiner Qualen und bereits deutlichen körperlichen Schwäche diesen Frauen zu und spricht folgende Worte zu ihnen. Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben, dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem dürren geschehen? Nun, diese Aussage, ihr Lieben, ist grundsätzlich erst einmal eine Aussage, die allein für das Volk Israel zu einer bestimmten Zeit wohl bereits einmal in abgeschwächter Form gegolten hat. Ich denke da unter anderem an das Jahr 70 nach Christus. Und noch einmal erneut mit voller Wucht in Zukunft treffen wird. Das steht noch aus, wenn wir die Evangelien lesen. Der Herr Jesus zitiert hier aber, und das ist auch immer für mich wichtig, dass der Herr Jesus auch selber als wahrhaftiger Mensch, als wahrhaftiger Gott, aber immer auch, weil er musste ja, hat ja das ja auch jetzt zu jüdischen Frauen gesagt und auch als erstes immer, müssen wir sehen, die Bibel auch mal aus jüdischer Sicht, zum Volk Israel gesagt. Er zitiert mit diesen Worten eine Prophetie des Propheten Hosea für das Volk Israel und eine weitere aus Offenbarung 6, 15 bis 17, die nach meinem Verständnis dann auch für alle Menschen, die dann noch auf der Erde leben, gelten wird. Wir schauen uns diese Stellen einmal an. Hosea 10, Vers 8. So werden die Höhen von Aven, die Sünde Israels, verwüstet. Dornen und Disteln werden auf ihren Altären wachsen. Da werden sie zu den Bergen sagen, bedeckt uns, und zu den Hügeln fallt über uns. Seht ihr, das ist das, was der Herr Jesus hier diesen Frauen sagt. Und dann aus Offenbarung 6, 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Ja, das ist dann die erste Prophetie, galt eben dem jüdischen Volk, die zweite aber dann den dann noch auf der Erde lebenden Menschen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal an das Zitat des Herrn Jesus anknüpfen, was er auch zu diesen Frauen sprach, und zwar nicht über ihn zu weinen, sondern über sich selbst als Volk Israel, beziehungsweise über die Zukunft derjenigen, die bewusst in Ablehnung und Rebellion gegen den Messias leben. Und ich möchte da versuchen, noch einmal auch eine Brücke zu uns zu bauen. Was der größte Teil der Menschen damals nicht begriffen hat und was sich leider bis heute auch nicht geändert hat, das ist die Tatsache, dass der Herr Jesus nicht unser Mitleid will, sondern er will die Anerkennung seiner Autorität als wahrhaftiger Gott und Majestät, und er möchte die Anerkennung seines einmaligen, vollkommenen und einzig gültigen Opfers vom Kreuz auf Golgatha. Das ist das, was der Herr Jesus will, was Gott will, und nicht unser Mitleid. Die Menschheit hat bis heute nicht erfasst, dass menschlich betrachtet die vermeintliche Niederlage des Kreuzes den eigentlichen und größten Sieg bedeutet, nämlich den Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Niemand hätte den Herrn Jesus Christus an das Kreuz zwingen können. Er ging freiwillig aus der göttlichen Liebe, aus der Agape heraus, und zwar als erstes für die verlorenen Schafe des Hauses Israels und im Erweiterten dann für den Rest der verlorenen Menschen aus den Nationen. Er tat es freiwillig. Niemand hätte ihn an das Kreuz zwingen können. Gethsemane, der Herr Jesus betet dort, und dann kommt eine ganze Rotte von Soldaten und will ihn abholen. Dann fragen sie, er fragt sie, wen sucht ihr? Jesus, den Nazarener, Jesus von Nazareth. Und als er sagte, ich bin es, werden sie alle umgehauen und fallen auf ihr Angesicht. Da ist es einmal aufgeblitzt, oder der Herr hat es aufblitzen lassen, wer er ist, welche Macht er hat. Und es war auch schon so ein kleiner Vorblick auf die Aussage des Apostels Paulus, dass er sagt, alle Knie werden sich einmal beugen vor Christus. Ob sie glauben oder nicht geglaubt haben, spielt keine Rolle. Sie werden sich beugen. Und da ist das passiert. Ja, aber er hat sich ja dann abführen lassen, aus dieser Liebe heraus. Es war seine souveräne Entscheidung. Und warum? 1. Johannes 3, Vers 8 gibt uns die Antwort. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das war das, warum Christus das getan hat. Aus Liebe zu den Menschen und um den Teufel zu besiegen. Und weil Satan genau wusste, dass das Kreuz zu seiner endgültigen Vernichtung führt, wollte er auch um jeden Preis verhindern, dass der Herr auf Golgatha gekreuzigt wird. Noch einmal, ihr Lieben, der Herr will nicht unser Mitleid, sondern er will Dankbarkeit für die Rettung, die durch ihn möglich wurde, und er will völligen Gehorsam gegenüber ihm und seinem Wort. Auch Petrus hat er diesbezüglich einmal scharf zurechtgewiesen. Ich habe eben gerade noch mal den Gedankengang. Satan wusste, wenn Christus gekreuzigt wird, habe ich verloren. Und deswegen wollte er es auch verhindern. Und dann ist er einmal sogar auch Petrus leider in dem Fall dazu gebraucht. Matthäus 16, 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse und von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber, also Christus, wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Denn du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja? Und was die Menschheit ebenfalls nicht begriffen hat, aber ich hoffe, dass du es verstanden hast und bereit bist, es ihnen zu sagen, solange du atmen kannst, ist die Tatsache aus Lukas 24, 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Versteht ihr, ihr Lieben? Das ist es, was wir den Menschen sagen müssen. Wir müssen ihnen auch das erklären, dass Christus das eben leiden musste, weil es sonst keine Rettung gegeben hat. Markus hat vorhin kurz angerissen aus Jesaja 53, wer der leidende Knecht aus Jesaja 53 ist. Und wer dieser leidende Knecht da ist, hätte der Finanzminister aus Äthiopien trotz des Lesens der Jesaja-Schriftrolle nie begriffen, wenn Philippus durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, ihm das nicht erklärt hätte. Wisst ihr, ihr Lieben, im Grunde ist doch auch Jesaja 53 in der Tiefe nichts anderes als die klare Botschaft vom Kreuz. Markus, und die Zeit ist auch fortgeschritten, ich wollte mit euch jetzt nochmal Jesaja 53 lesen, ich verzichte darauf. Aber genau das, was wir in Jesaja 53 lesen, was die Welt nicht begriffen hat, genau das, ihr Lieben, hat unserem Herrn Jesus als Messias, den Gesalbten Gottes, ausgewiesen und bestätigt. Das gilt es, aus der frei erwiesenen Gnade Gottes heraus zu glauben und anzunehmen, um für die Ewigkeit gerettet zu werden. Oder es dauerhaft abzulehnen und als gewisse Konsequenz den Gang in die ewige Verdammnis anzutreten. Und zuletzt ein paar ganz wenige Gedanken zu Vers 31. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem dürren geschehen? Allein über diesen einen Satz könnte man eine komplette Predigt schreiben. Doch ich möchte wirklich nur noch ein paar wenige Gedanken dazu mit euch teilen. Nach meinen Recherchen gebrauchte der Herr Jesus hier wohl ein altes jüdisches Sprichwort, was der Herr in diesem Zusammenhang dahingehend angewendet hat, um zu verdeutlichen, dass wenn die Römer schon eine solche Gräueltat an ihm, dem Messias, dem grünen Holz, tun würden und vielmehr verüben würden, grünes Holz steht in Israel für jung, stark, das Leben in sich tragend. Was wird es dann im Gegensatz dazu mit der jüdischen Nation anrichten, die der Herr hier ganz sicher als das Dürreholz bezeichnet und damit das von Gott abgewichene, unfruchtbar gewordene und reif zum Gericht gewordene Israel? Aber ich möchte das an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Gott hat Israel niemals verworfen. Paulus stellt das im Römerbrief klar. Sondern Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, ja, und deswegen ist das Heil auch auf die Heiden, auf die Nationen erweitert worden. Und die Aufgabe der Heiden ist es jetzt, Israel zu reizen, wobei ich dazu sagen muss, dass die Christenheit seit Jahrhunderten dabei versagt hat, Israel zu reizen, nämlich auf eine liebevolle, göttliche Art. Aber Gott schreibt ja bekanntlich auch auf krummen menschlichen Wegen gerade und er kommt mit Israel zum Ziel. Aber die Gemeinde erfüllt jetzt den Missionsdienst, der eigentlich Israel zugedacht war. Aber wenn Gott seine Gemeinde bei seiner Wiederkunft entrückt hat, dann wird Israel, zumindest die, die dann noch über sind, die Bibel spricht vom Überrest, zur vollen Erkenntnis der Wahrheit über den Messias kommen, dann werden sie Christus als den Messias annehmen und dann werden sie endlich das Missionsvolk sein, zu dem Gott sie vor Urzeiten her bestimmt hat. Gott hat Israel nicht verworfen, sondern er hat sein Heil durch den Ungehorsam Israels auf die Nationen ausgeweitet. Und deswegen, ihr Lieben, wenn schon die Verstockung Israels, die vorläufige Verstockung zum Segen für die Welt und die Heiden geworden ist, was wird es erst sein, wenn Israel Jeschua als den Messias anerkennt? Die weltweite wahrhaftige Gemeinde der Christusgläubigen, die bis zur Wiederherstellung Israels als williges, geläutertes und heiliges Missionsvolk für die Welt ihren Dienst verrichtet, wird bis zum Ende der Zeiten spürbar mehr und mehr auch in den Fokus der antichristlichen Strömungen geraten. Und je mehr das geschieht und parallel dazu sich die eschatologischen Ankündigungen der Bibel, wie zum Beispiel die endzeitlichen Wehen, die sich vor unseren Augen erfüllen, desto mehr wird es die heidnischen Nationen in Angst und Verzweiflung treiben. Uns jedoch, den Erlösten in Christus Jesus, unserem Herrn, gilt die tröstende und ermutigende Aussage unseres Herrn aus Lukas 21, 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Versteht ihr, das, was die anderen, wenn sie es kommen sehen, mehr und mehr in die Verzweiflung treibt, ist für die, die aus Gottes Geist heraus wiedergeboren sind, dass sie ihr Haupt nach oben heben und sagen, ja, schwere, schlimme Zeiten, aber unsere Erlösung ist jetzt viel näher, als sie jemals war. Und das gibt Kraft, das baut uns auf, dass wir das Ziel, das wir anstreben, vielleicht schneller erreichen, als wir das denken. Möge Gott uns helfen, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen und alles, was uns nicht möglich ist, von ihm zu erwarten. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, einziger, ewiger und wahrhaftiger Gott. Wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an und danken dir von Herzen, Herr Jesus Christus, dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, dass du Mensch geworden bist, dass du in allem in ähnlicher Weise versucht worden bist wie wir, aber eben ohne Sünde geblieben bist. Danke für deine große Liebe, die durch welche du an das Kreuz gegangen bist, wo du den Schuldzettel, der auf jedem menschlichen Leben steht, zerrissen hast, Herr. Doch es gilt für jeden Menschen, das auch anzuerkennen und dir von Herzen danken, dass du diesen Schuldzettel zerrissen hast, dass wirklich um die Vergebung der persönlichen Schuld gebeten wird. Und dann steht deine Verheißung, dann bist du treu und gerecht und vergibst die Schuld auf der Grundlage deines einmaligen und vollkommenen Opfers von Golgatha. Danke, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. Und wir bitten dich, dass du mit uns persönlich, aber auch mit deiner weltweiten Gemeinde der wahrhaft Christusgläubigen und mit deinem Volk Israel, Herr, zur Vollendung deines Planes kommst. Herr, wir dürfen dir vertrauen, denn du hast in der Vergangenheit, du tust es in der Gegenwart und du wirst in jeglicher Zukunft, die es noch gibt, jedes deiner Worte, Verheißungen und Prophetien sicher erfüllen. Vater im Himmel, wir preisen dich dafür durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus, welchem sei die Ehre und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.